Wir sind reich, hat der jülichische Herzog Wilhelm V. einst gesagt. Es ging nicht um Geld oder Gold, sondern um die kulturelle Vielfalt. Und genau darum geht es im herzoglichen Podcast. Um Menschen mit Ideen, die unsere Region gestalten und voranbringen. Für den Herzog im Studio
Dorothee Schenk und an meiner Seite heute Andreas Garitz, Kenner der Maibräuche, Volkskundler und Exiljülicher. Hallo Andreas.
Hallo.
Sag mal, du bist hier zu Besuch, ne? Wo kommst du denn her gerade?
Ich bin hier zu Besuch. Ich wohne im Moment in Augsburg schon, ja, was heißt im Moment, schon längere Zeit, schon über 20 Jahre. Aber ich komme ursprünglich ja auch aus Jülich. Bin hier zur Schule gegangen. Hab im Dorf Barmen gewohnt und hab dann natürlich eine Verbindung zu der Gegend hier noch.
Ja, wer sich damit so ein bisschen beschäftigt, der weiß, dass du dich da intensiv mit beschäftigt hast. Maibräuche, das klingt ja so ein bisschen verstaubt.
Ja, also ich habe in Münster Volkskunde studiert, europäische Ethnologie und da promoviert in einem Handwerksthema, aber habe mich dann nebenbei auch immer für den Bereich Brauchforschung interessiert. Und da liegt es natürlich sehr nahe, dass man sich auch mit der Heimat beschäftigt, mit den sehr interessanten Maibräuchen, die es halt hier im Jülicher Land gibt.
Bist du da eigentlich mitgegangen?
Ich war auch Mitglied im Maiclub. Ich war auch mal im Vorstand in einem Jahr, als mein Kumpel König war. 1986 war das, glaube ich. Und ja, und da war schon eine Verbindung auch da. Das hat man gekannt und dann wollte man das volkskundig aufarbeiten. Und wir haben in Münster eine visuelle Anthropologie eingerichtet. Das heißt, es gab die Möglichkeit, dort mit Film, im Film zu arbeiten, mit dem Medium Film. Und wir haben dort also, volkskundliche Filme halt produziert. Und dann habe ich zusammen mit dem Carsten Vorwig, der jetzt Direktor vom Freilichtmuseum Kommern ist.
Hier direkt bei uns in der Nachbarschaft.
Ja, genau. Mit dem habe ich diesen Film gemacht über die Barmener Maikirmes 1996.
Okay. Wie lange habt ihr daran gebastelt?
Naja, also das war ziemlich schwierig. Wir haben mit Video gearbeitet, mit S-Video. Also,
ja, das kann man sich ja heute alles nicht mehr vorstellen.
Nein,
ne? Nichts mit Handy, um mal eben draufhalten.
Da standen drei riesige Kisten da rum und so ein Schnitt hat immer mehrere Sekunden gedauert. Mhm. Da konnte man nicht so wie jetzt mit irgend so einem Messerchen und mit irgendwelchen Cursern da irgendwas schnell teilen und machen, sondern da musste man riesige Maschinerien in Bewegung setzen. Und so haben wir auch gefilmt und dementsprechend hat das dann 2 Jahre gedauert, bis wir das Ding dann veröffentlicht haben.
Wow.
Wobei wir auch noch Ärger mit der GEMA und wir wollten das ja größer veröffentlichen, das ging alles nicht. Und ist es ganz einfach, jetzt tut man sowas auf YouTube und da sagt die GEMA wenig bis nix.
Ja, dann, verrückt, ja. Ne?
Ja, ja, schon.
Ach, da hat sich ganz irre, schön viel verändert, ja.
Ja, ja.
Wenn wir über Maibräuche sprechen, müssen wir klar über Frauen reden. Frauen kommen unter den Hammer.
Ja. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum man diesen Film gemacht hat, weil es natürlich interessant ist, dass es jede Menge Klischees und Klischeevorstellungen über diese ganzen Bräuche gibt und dass man mal abklopft, was ist da wirklich dran, was steckt da dahinter. In den Medien ist allgemein so der Tenor, da laufen lauter Besoffene rum, die rumgrölen und die versteigern Frauen und das ist alles sehr frauenfeindlich und anachronistisch und das stimmt natürlich so nicht und da muss man mal genauer hinschauen, wie funktioniert das eigentlich und das fängt schon mal damit an, dass Frauen zwar tatsächlich in der Kirmes, also zu der Zeit, wo wir das gemacht haben, noch sehr in ihrer Rolle beschränkt waren, was sie da machen. Die machen Schnittchen und gucken, dass dann irgendwie alles schön geschmückt ist.
Und sie selbst schmücken sich ja auch ganz außerordentlich.
Ja,
ne?
Ja, aber es ist schon so, dass sie natürlich in der Hinsicht integraler Bestandteil von diesem Maiclub sind, weil ohne deren Zustimmung, die im Vorfeld schon mehr oder weniger feststeht, würde da gar nichts gehen. Also sie sind praktisch in diese ganze Organisation, in dieser ganzen Welt, das ist eigentlich eine Einheit, auch wenn sie dann bei dieser Kirmes selber nicht so im Vordergrund stehen, von der Organisation her.
Kannst du mal den Ablauf kurz erzählen, denn ich erinnere mich, dass wir schon immer im Januar vom Maiclub Engelsdorf-Koslar, Grüße gehen raus, eine Nachricht bekommen, dass da jetzt die Wahl stattgefunden hat oder dass sich die Junggesellen gefunden haben.
Ja, das ist so, dass man, es ist übrigens in den Maik Gesellschaften und Clubs hier im Jülicher Land alles sehr, sehr ähnlich. Das ist vielleicht vielen nicht recht, aber die gleichen sich schon sehr. Und da ist der Ablauf eigentlich immer so, dass man halt den König wählt. Oder tatsächlich in manchen Orten wird er, glaube ich, auch mit dem höchsten Gebot noch bestimmt. Das war zumindest damals noch so, da gibt es Unterschiede. Da wird also im Vorfeld wird das festgelegt, wer König ist, wer im Vorstand ist. In Barmen ist das ganz besonders, weil da wird der Club jedes Jahr neu gegründet. Und das, deswegen kann auch im Prinzip jedes Jahr der Vorstand und alles wechseln. Und das ist ein sehr offenes System, also keine.
Okay, du hast eben gesagt, ich muss da nochmal ganz kurz zwischen. Ja. Du hast eben gesagt, also es kann sein, der das höchste Gebot abgibt, oder er wird gewählt. Was qualifiziert mich denn dann zum König, wenn ich nicht das höchste Gebot abgebe, also wenn es nicht daran gekoppelt ist?
Also das ist einfach so, dass sie dann zusammensitzen, die haben ihren Verein gerade neu gegründet und dann sagt man so, wer will denn König werden? Man macht Vorschläge, alle möglichen Leute stehen dann an der Tafel und dann gibt man
in
Stimmen.
In der Kneipe nehme ich
mal an. Ja. Die es ja jetzt nicht mehr gibt, aber anderes Thema. Und dann sitzt man da und dann kriegt halt jeder irgendwie Stimmen und dann passiert es aber auch oft, dass der sagt, nee, kann ich mir nicht leisten, kann ich gar nicht machen, will ich nicht.
Das dauert dann eine Weile. Frage, ja.
Aber man findet am Ende immer einen König und der bestimmt dann seine Königin. Das ist ein bisschen anders als in anderen Orten. Mhm. Ja, das ist dann da einfach so. Und dann gibt es im Vorfeld halt die Damenversteigerung. Mhm. Die Königin und die Ehrendamen müssen nicht ersteigert werden. Mhm. Die sind im Vornherein festgelegt. Mhm. Aber alle anderen Maidamen werden dann versteigert.
Mhm. Und dann gibt es ja den viel berüchtigten Sack.
Richtig, da kommen alle rein, die dann sozusagen niemand gekauft hat. Und dann, wenn man den erwirbt, darf man mit allen Frauen dann ausgehen. Das ist aber das, um was es geht. Man verkauft keine Frauen, sondern man verkauft das Recht, mit den Frauen an dieser Kirmes auszugehen. Und dann geht der Jugendliche, der Maimann, den die Dame ersteigert hat, der geht dann sich am nächsten Tag dort vorstellen mit einer Blume in der Hand und sagt, ob sie denn mit ihm diese Kirmes verbringen möchte.
Und dann darf sie auch Nein sagen.
Sie darf Nein sagen, das kommt aber, das ist ein ganz witziges Filmzitat bei uns gewesen, dass die dann sagt, ist das mal vorgekommen, sagt die eine von den Gewährspersonen, oh, nö. Also das ist tatsächlich nie... Das passiert so gut wie nie in der modernen Zeit, mag sich das gewandelt haben, weil da sind ja viele Zugezogene da und die das nicht kennen, die sich damit auch nicht so identifizieren und so weiter. Aber in der alten, älteren Dorfgemeinschaft, da war das von vornherein klar, da wusste man nicht genau, wer hat jetzt gerade wen gekauft, aber vieles war auch vorab schon feststehend.
Da gibt es bestimmt auch beleidigt sein, wenn
auch,
man...
Ne? Auch das, aber es gibt auch so, dass man genau weiß, ach, der kauft die, der ist ja mit der zusammen. Mhm. Dann treibt man bei den Preis schön hoch, als alles gegeben. Mhm. Und dann, wenn das dann nicht geklappt hat, dann gab es irgendwelche Deals. Ja, das Wort Deal ist jetzt ein bisschen schwierig, aber du weißt, was ich meine.
Dann sprechen wir doch mal darüber, warum ist das denn so? Wie ist denn dieses überhaupt entstanden? Denn das ist ja das, womit du dich intensiv beschäftigt hast. Ne?
Also wir haben jetzt in erster Linie gefragt, was hat diese Maikirmes für eine Funktion? Was bedeutet das für die Menschen? Warum machen die das in der Jetztzeit, im Hier und Jetzt? Mhm. Aber es gibt natürlich auch eine historische Hintergründe dazu, die auch interessant sind. Und das Mai-Lehen an sich, dass man so... spielerisch und auch humoristisch solche Paare miteinander in Verbindung bringt, solche Menschen sozusagen, dass man diese in solche Verbindung setzt, dass man sagt, ah, der heiratet die und der die. Mhm. Das ist so eher aus dem höfischen, aus dem adeligen Bereich irgendwann mal gekommen und wurde dann im dörflichen Bereich dann hier und da halt so ein bisschen kopiert und da haben sich so Maispiele entwickelt, so nennt sich das. Ob das inwieweit das in Barmen existiert hat, kann ich nicht sagen. Das ist nur so allgemein, sagt man so eine der Vorbilder dieser ganzen Sache gewesen. Das ist auch so eine Art verkehrte Welt, ja. Mhm. Dass man halt Jugendliche auf einmal in so Heiratspaare teilt und die zueinander zuteilt in so einer humoristischen Art und Weise. Das ist möglicherweise eine der Vorbilder für diese Maigesellschaften. Die andere ist aber auch, dass die Junggesellen der Orte, dass die ihrer Zeit schon im 19. Jahrhundert und auch früher schon so Tanzveranstaltungen in ihrer Kirchengemeinde sozusagen veranstaltet haben. Die durften da immer mithelfen, das jährliche Tanzfest auf der Kirchweih oder sowas da mit zu veranstalten. Und da hat sich das alles so ein bisschen daraus ergeben, dass man da unter bestimmten Einfluss von Vorbildern dann diese Mai-Paarbildung dann gemacht hat. Das Mai-Lehen mit diesen Sträußen, die man aufhängt und so, das ist tatsächlich schon ein bisschen älter nachgewiesen, dass man sowas gemacht hat, Mai hinstecken und sowas.
Ja, das Ding ist aber, also wenn ich das richtig mal verstanden habe, also da gibt es ja auch noch eine andere Publikation von Guido von Büren und dem Simon, kannst du mir helfen?
Ja, Mazerath.
Genau, Mazerath. Die dann auch gesagt haben, das war auch ein Wirtschaftsfaktor, um Paare zusammenzubringen. Würdest du das bestätigen?
Ja, in früheren Zeiten mag das so gewesen sein, dass man gesagt hat, wir wollen im Dorf sozusagen das Zusammenhalten, den Besitztum, der im Dorf sozusagen vorhanden ist, dass der nicht irgendwohin verheiratet wird. Aber in der heutigen Zeit oder spätestens im 20. Jahrhundert, glaube ich, hat das so eine Rolle nicht gespielt. Mhm. Da ist das auch, und spätestens nach dem Krieg ist das auch kein Heiratsmarkt mehr, sondern das ist was ganz anderes.
Was gesellig?
Das ist eine Bestätigung und ein Fest, das sozusagen die Dorfgemeinschaft beschwört.
Mhm. Und die jungen Leute befähigt so ein bisschen? Weil die dürfen sich da ja sehr eigenständig austoben, sag ich mal, in der Organisation. Da gibt es immer Ältere und Jüngere.
Ja, so ein bisschen das Mai-Spiel, die verkehrte Welt. Mhm. Dann wird man sozusagen auf einmal, übernimmt man mehr oder weniger so virtuell die Macht im Ort. Dann hat man Ämter, dann hat man die auch auszufüllen und die gescheit zu erfüllen. Mhm. Und ist in einem Vorstand, der dann auch über Finanzen verfügt und so. Und die Jugendlichen sind am meisten so 15, 16, wenn die da eintreten und wenn die da in Verantwortung gehen. Und das ist natürlich auch so eine Art, Ethnologen würden sagen, Initiationsritus. Mhm. Das klingt jetzt nach der Südsee, aber es ist ein bisschen was dran.
Ja, das ist ja immer ganz, ganz putzig, weil das sind ja in den Ortschaften verhaftete Brauchtumswege, sage ich jetzt mal. Die sind den Städtern, der Jülicher, der hat damit ja, also der innerstädtische Jülicher hat damit ja wenig am Hut.
Ja, das ist eine gute Frage. In den Städten, in den größeren Städten gab es auch Maigesellschaften sicher mal gegeben, früher oder unsere Junggesellen, die irgendwas organisiert haben. Aber in den dörflichen Gemeinschaften hat sich das natürlich viel mehr ausgeprägt und ist das mehr hängen geblieben. Also da müsste man jetzt mal schauen, was gab es in Heinsberg, in Jülich, in Hückelhofen, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht.
Ja, gut. Bleiben wir mal in Barmen oder beziehungsweise mal bei uns im Jülicher Land.
Ja.
Ich hätte so gerne noch ein bisschen Begriffe geklärt. Also ich habe gehört den Usklöpper.
Ja.
Den das ist so ein Begriff, den kannte ich vorher so gar nicht. Mhm.
Ja,
bis wir ihn vorgestellt haben im Herzog übrigens.
Ja. den gab's hier und da, den Titel kenne ich jetzt im Barmen so nicht. Der ist halt die Versteigerung, der Taxator. Und ist halt so ein bisschen, mag auch daran liegen, dass in Barmen diese Ämter nicht so krass betont werden und auch nicht solche Namen haben. Erstmal die späte Vereinsgründung 1911. Zweitens aber auch, weil es halt jedem Jahr neu gegründet wird. Dann hat man ja nicht so, dann hat man diese Ämter sind dann halt eben nicht so wichtig. Das wird nicht so betont. Und da gibt's auch sonst nicht viele Ämter. Also in anderen Orten gibt's ja so Überwachungspolizei und all so möglichen Sachen, die dann auftauchen, dass die Jugendgesellen sich gescheit benehmen, dass da nichts daneben läuft und so. Das gibt es ja bei uns auch nicht so in der Form.
Nee. Habe ich auch noch nie gehört.
Nee, ist aber auch deswegen, weil in Barmen ein Sonderfall herrscht, dass da die gesamte Dorfgemeinschaft tatsächlich dran teilnimmt, weil man hat, um mehr Zulauf zum Verein zu bekommen und auch zu erhalten, hat man die Vereinsmitgliedschaft nach der Heirat nicht beendet, sondern da wird man automatisch Ehrenmitglied.
Ah.
Und das heißt, das ist was Besonderes. Das heißt, alle sind in dem Verein noch immer Mitglied, geben auch Spenden, da wird immer jedes Jahr gesammelt. Und dann haben die auch so eine Art soziale Kontrolle, wenn ich das mal nennen möchte. Da achtet jeder auf alles. Und deswegen ist das auch sehr feierlich und starr und streng, das Ganze teilweise.
Ja, ist ja kein Spaß, ne? Nicht nur so.
In der Hinsicht ist es kein Spaß.
Aber es macht Spaß.
Natürlich. Und natürlich, klar. Und es schlägt auch manches über die Stränge. Aber aber trotzdem, der Rahmen ist schon extrem wichtig, dass der auch immer wieder gleich ausgeführt wird.
Warst du eigentlich auch nachts mit Maien hängen?
Ja. das habe ich auch gemacht. Man hat dann, ja, das ist natürlich...
das fängt ja viel früher an, ne? Mit Röschen drehen und heute kann man die ja kaufen, aber das ist ja, eher das, so eine neumodische Geschichte und ist wahrscheinlich auch nicht gern gesehen, nehme ich mal an.
Nein, das gilt natürlich als nicht ganz fein, wenn man das macht. Da muss man auch sagen, da drehen die Frauen allerdings die Damen selber oft mit, weil das sehr, sehr viel Arbeit ist. Und dann gibt man denen halt so ein...
Ist ja verrückt nicht. Okay.
Dann gibt man denen so ein Stapel Krepppapier und so.
Also ich oute mich, ist klar, ich komme aus der Stadt. Also ich muss deswegen auch so dummdusselig manchmal nachfragen.
Ja, man schafft das vielleicht nicht alleine. Man hat ja dann auch noch andere Sachen neben seinem Verein, die man tun muss. Mhm. Und dann kriegen die halt Krepppapier und die wissen schon, wie das geht. Und dann machen die halt Röschen in verschiedenen Farben, die man für den Strauß dann braucht. Aber die kennen das Motiv nicht. Das ist immer eine Überraschung.
Ah, okay. Das kennen jetzt ergibt das Sinn für mich.
Die können aus den Farben dann vielleicht irgendwas schließen, aber nicht viel.
Ja, nein. Je nachdem, wie viele. Das ist eher unwahrscheinlich, das glaube ich wohl auch. Es gibt, was ist eigentlich zuerst gewesen? Also diese Bilder sind bei uns ja sehr beliebt. Also am 1. Mai fahre ich wahnsinnig gerne über die Dörfer und gucke mir das an. Aber es gibt ja auch diese bunten Birken. Stöcke.
Na, wie gesagt, dieses Mailehen,
Ach, das ist die Bezeichnung dafür?
Ja, Mailehen ist die Verbindung, die man da in der Zeit hat mit der Maidame. Mhm. Aber dass man diese Ehrenzeichen, entscheidend ist, dass man diese bunt geschmückten Baumäste oder so etwas, dass man das tatsächlich schon im 15. Jahrhundert sogar hier und da Belege dafür hat, dass man sowas gemacht hat. Also das ist bestimmt das Älteste von dem Ganzen, was es da gibt. Viel weiter zurück geht es allerdings nicht. Also da ist nichts Germanisches und Keltisches dran, was ja manche denken. Das ist also frühneuzeitlich. Mhm. Und diese Dinger, die gibt es schon sehr lange und daraus hat sich das halt entwickelt. Das ist aber in manchen Orten immer noch so, einfach nur ein Birkenzweig mit Bändern dran. Viele machen das ja auch wild, ohne Verein.
Ja.
Und dann gibt es aber eben diese Kunst der Maibilder, das gibt es nicht in allen Orten. Mhm. In Barmen ist es schon sehr ausgeprägt.
Ich sage, das kenne ich auch gut.
Ja, ja.
Es gibt allerdings, was es nicht gibt, ist Schmähbilder. Aber es gibt diese Schmäh-Birkenstücke. Aber die gibt es selten. Also ich sehe das eigentlich nie.
Nein, ich habe das in Jülicher Land noch nie gesehen.
Wir sind nett.
Ja, auf jeden Fall. In der Eifel oder so sagt man. Und hier und da gibt es solche Schmähbilder auch. Mhm. Aber also ist mir hier aus dem Jülicher Land nichts bekannt.
Mhm. Sprechen wir nochmal über den Maibaum. Ja. Der wird geklaut, ne?
Der wird geklaut. Ja, es gibt so viele landläufige Behauptungen darüber, wo der herkommt. Auch wieder dieses Fruchtbarkeitssymbol, heidnisch, germanisch, ist natürlich Unsinn. Das ist einfach ein Ehrenbaum. Sowas kennt man seit dem Dreißigjährigen Krieg, wo irgendwie Personen oder wichtigen Menschen, die man achtet, sozusagen damit Tribut gezollt wird, wo man sagt, du bist ein Ehrenmann, sagt man heute, stelle ich dir vor die Tür. So, und jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren.
Das macht nichts, wir machen einfach mal weiter. Der Maibaum wird nämlich in jedem Ort aufgestellt und ein großer Sport, so sagt man wenigstens, ist das Maibaum-Klauen.
Das war's. Und dann gibt's nämlich auch das Klischee, dass der dann überall abgesägt wird, dass man den bewachen muss und so. Aber das kenne ich aus dem Jülicher Island jetzt so auch überhaupt nicht. Das ist hier und da mal, glaube ich, in kleineren Geschichtchen vorgekommen, aber in der Regel, da gibt's auch keine Maibaumwache oder sowas. In der Eifel macht man das wohl ab und zu. In Bayern ist das auch gang und gäbe. Da gibt es das auch.
Ja, die Bayern.
Anders als bei uns. Mhm. Und der Maibaum, wie gesagt, viele Gerüchte gibt es über ihn. In Bayern ist er zum Beispiel auch einfach ein Symbol, dass da jetzt Markt ist. Zum Beispiel. Oder das ein Rechtssymbol, dass du mir, hier ist jetzt Gericht, hier kommt jetzt jemand und dann wird jetzt hier Gericht gehalten. Also war früher so. Das ist also auch ein rechtsbrauchliches Symbol einfach in manchen Orten.
Ich glaube, inzwischen ist es auch relativ, weil es eben auch die Strenge verloren hat aus den vergangenen Jahrhunderten, geht es mehr um befreundete Vereine. Denn man geht ja auch gemeinsam diesen Maizug. Da sind ja auch gerne schon mal befreundete Maigesellschaften dabei.
Richtig. Das ist etwas, was auch ganz toll ist. Deswegen ist das so, dass hier und da die Termine der Maifeste auch nicht alle am gleichen Wochenende sind. Mhm. Damit man nämlich die Nachbargesellschaften auch besuchen kann. Ich glaube, das ist schon auch einer der Gründe. Zumindest hieß es das früher immer so. Mhm. Wie sich das dann ergibt, dass die Bahner nach Bruch gehen, die Brucher nach Kroßlau und so weiter. Das ist dann schon ein Austausch da. Mhm. War vielleicht auch nicht immer so.
Nee, das vermute ich wohl auch. Aber die Konkurrenz ist ja nicht mehr so groß untereinander. Da ist ja mehr Brauchtum erhalten, das Thema, ne?
Richtig, wobei immer das so ist, die Nachbardörfer ist ja überall so auf der Welt. Die Nachbardörfer mögen sich nicht so, geht man wieder ein Dorf weiter, ist man der beste Freund. Mhm. Ganz witziges Detail, nämlich auch die Satzung, die Mai-Club-Satzung oder vom Burheim ist fast identisch mit der Barmner. Und da muss einer vom anderen abgeschrieben haben. Also die sind zum Beispiel auch total sich ähnlich und die Kosseler dazwischen machen ein paar ganz andere Sachen. Ja, so ein kleines Detail am Rande.
Der Film ist aber allgemeingültig, ne? Also das heißt speziell auf Barmen abgestellt, das habe ich schon verstanden. Mhm. Aber der hat, obwohl 1996 erschienen, ist ja schon ein Schätzchen, hat er aber heute immer noch Gewicht und Bedeutung.
Das wäre schön. Ich hoffe das. Ich sage mal so, ich habe den jetzt nach so langer Zeit online gestellt. Auf meinem YouTube-Kanal.
Den Link findet ihr dann unter dem Beitrag. Das mach mal für dich.
Super, ja. Und wer will, kann ich nebenbei erwähnen, kann auch gerne den Aufsatz in der Rheinisch-Westfälischen Zeitschrift für Volkskunde von mir als PDF bekommen. E-Mail-Adresse.
Auch da gibt es dann eine E-Mail-Adresse so dass leidenschaftliche Maifeierer sich da auch mal historisch bilden können.
Wenn sie das möchten, sich da informieren, was ist da alles dazu vielleicht noch. Da steht natürlich noch ein paar Sachen mehr drin. Aber der entscheidende Punkt ist, dass der Film schon ganz gut sozusagen aufgenommen worden ist bis heute. Wir haben ja auch gleich irgendwie über 1000 Klicks jetzt gehabt wo ich den reingestellt habe. Ich habe allerdings eigentlich im Jahr 2011 habe ich nochmal einen Film gemacht. Da wurde nämlich der Maiclip 100 Jahre alt. Und da gab's und der Film dauert 3,5 Stunden und ist gespickt, hätte ich was gesagt. Und ist also mit mehreren Leuten, sind da vertreten, die auch Zeitzeugen waren, die wir interviewt haben, die dann da ein bisschen was...
3 Stunden?
Ja, das ist schon sehr lang.
Da muss man nach dem Maizug die Füße hochlegen, sich ein gepflegtes Kölsch in die Hand nehmen und dann kann man das mit Muße gucken.
Ja, aber wir haben wirklich Zeitzeugen, also die in den 50er, 60er Jahren das noch erlebt haben, die da viel erzählt haben, die drumherum viel erzählt haben. Und drei Damen aus der gleichen Familie, die drei Generationen sozusagen vertreten. Das ist, glaube ich, ganz interessant geworden.
Die auch heute noch in Barmen vertreten sind?
Ja, die Familie gibt es immer. Die gibt es immer noch. Das ist die Familie Junke. Mhm. Ja, die haben da sehr, sehr stark mitgeholfen. Und das war auf jeden Fall ganz toll. Und ja, das war eine besondere Kirmes ja auch. Dann gab es den Festkommerz, der hat auch noch sein eigenes Video. Und das habe ich auch online gestellt. Mhm. Lege ich nahe, weil das ist eigentlich historisch, also vom Inhalt eher weitergehend als der erste Film. Aber der erste Film ist halt historisch. Mhm. Da blicken jetzt halt schon wieder viele nostalgisch zurück. Das ist ja 30 Jahre her.
30 Jahre, ein kleines Jubiläum.
Ja, und nächstes Jahr ist es das Jubiläum, genau.
Ja, genau. Bist du dann wieder im Land?
Ich bin ab und zu noch auf der Maikirmes. Ich weiß nicht immer so genau wann, aber irgendwann bin ich sicherlich wieder dort, ja. Mhm.
Nun gut, dann möchte ich mich bedanken für dieses ausführliche Erläutern der Maibräuche. Und dann bleibt uns jetzt nur im Vorfeld allen einen schönen Tanz in den Mai zu wünschen. Und passt auf, dass ihr beim Hängen der Mais nicht von den Leitern fallt. Viel Vergnügen und danke, Andreas.
Ja, gerne. Tschüss. Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war's mit unserem herzoglichen Podcast. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weitere Folge verpassen wollt, freuen wir uns über euer Abo und Weiterempfehlung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.